SWR 2 Forum.
Alles zum Grausen und für Menschen unbegreiflich. Was lehrt uns der 30-jährige Krieg? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Vor 400 Jahren begann in Mitteleuropa ein Krieg, wie ihn die Welt nie zuvor gesehen hatte. 3 Jahrzehnte lang wütete er in Mitteleuropa. Und als er 1648 zu Ende ging, lag ein halber Kontinent in Trümmern, waren weite Teile des Deutschen Reichs entvölkert. Als für Menschen unbegreiflich beschrieben die Zeitgenossen das bestialische Morden. Seit dem Friedensschluss von Münster und Osnabrück hat die deutsche Politik immer wieder versucht, Lehren aus der Katastrophe des 30-jährigen Kriegs zu ziehen. Was aber wissen wir überhaupt noch von diesem Krieg, der Europa damals so sehr veränderte und zum deutschen Trauma wurde? Warum lohnt es sich heute, an ihn zu erinnern? Und ja, taugt er vielleicht sogar als Analysefolie für die modernen Konflikte des 21. Jahrhunderts? Wir versuchen Antworten in dieser Sendung. Ich begrüße Professor Georg Schmidt, emeritierter Historiker an der Universität Jena. Er hat gerade eine neue Geschichte des 30-jährigen Kriegs im Verlag C.H. Beck vorgelegt. Die Reiter der Apokalypse ist der Titel. Und Herr Schmidt, apokalyptisch mutet dieser Krieg wirklich an. Am Ende war die Bevölkerung im Deutschen Reich um mehr als ein Drittel dezimiert. Ist diese neue Qualität der Gewalt der eigentliche Grund, heute an den 30-jährigen Krieg zu erinnern?
Ich denke schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine neue Qualität von Gewalt wirklich ist im 30-jährigen Krieg. Wir müssen bedenken, dass wir über den 30-jährigen Krieg viel mehr Aufzeichnungen haben als über die Kriege vorher. Und dass in diesen Aufzeichnungen es natürlich immer eine gewisse Überbietungsstrategie gibt, sodass die einzelnen Mitteilungen über Folter, über Gräuel, über Mord doch mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen sind. Das bezieht sich nicht auf die Zahl der Toten insgesamt, aber es bezieht sich eben auf die Einzeldarstellungen.
Nicht nur Sie haben ein neues Buch verfasst zum Thema 400 Jahre nach dem Beginn des Kriegs, erscheint eine ganze Reihe neuer Analysen und Darstellungen, die alle irgendwie auch die bleibende Aktualität dieses Jahrhundertereignisses betonen. Sagen Sie, ist das jetzt allein dem Jubiläum geschuldet oder haben wir Stichwort Aktualität über Jahrhunderte tatsächlich etwas übersehen oder ignoriert oder verdrängt, was wichtig für uns heute ist?
Geschichtsschreibung zum 30-jährigen Krieg hat es geschlossen seit dem Ausgehen des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa ständig gegeben. Also insofern ist das keine Überraschung, dass jetzt zum 400-jährigen Jubiläum des Beginns jetzt auch wieder neue Bücher dazu erschienen sind. Die Frage ist, ob das durchgängig diese Beschäftigung mit dem 30-jährigen Krieg gewesen ist. Da bin ich etwas skeptisch. Im 18. Jahrhundert war der 30-jährige Krieg in Blickrichtung auf Historiografie weitgehend vergessen. Und es gibt eine Darstellung der deutschen Geschichte, die davon spricht, dass das nicht anders in Deutschland behandelt würde, wie etwa der Trojanische Krieg. Also wir müssen unterschiedliche Zeitschichten genau berücksichtigen und dann kommen wir auch drauf, warum der 30-jährige Krieg heute so wichtig ist. Er ist im 19. Jahrhundert wichtig geworden als eine Folie, vor der Aufstieg Preußens und so glanzvoller dargestellt werden konnte.
Dr. Anushka Tischer ist Professorin für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Würzburg. Frau Tischer, weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber ich staune schon ein bisschen über die Selbstverständlichkeit, mit der jetzt im Jubiläumsjahr 2018 historische Analogien hergestellt werden. Beispiel: der Politikwissenschaftler Herfried Münkler will strukturelle Merkmale erkennen, die den 30-jährigen Krieg, Zitat, zur Analysefolie heutiger und künftiger Kriege werden lassen. Wir werden ausführlich drüber reden, aber ganz kurz schon mal Ihre Einschätzung. Wie ergeht es Ihnen mit solchen Analogien?
Also grundsätzlich finde ich, dass solche Analogien durchaus sinnvoll sind. Man muss natürlich darauf achten, dass man wirklich über den 30-jährigen Krieg als eine historische Tatsache redet und nicht gewisse Chiffren, Klischees kolportiert, die dann auch einfach beliebig anwendbar sind. Da ist ja die gegenwärtige Situation gar nicht so alleinstehend, sondern wir beobachten das seit den 1990er Jahren, dass der 30-jährige Krieg in ganz unterschiedlichen Kontexten immer wieder angewendet wird. Und da frage ich mich als Historikerin natürlich schon oft, reden wir da wirklich vom 30-jährigen Krieg oder reden wir von einigen beliebigen Klischees, die man vielleicht auch mit anderen Konflikten oder anderen historischen Beispielen ausfüllen könnte?
Ja, Frage auch an meinen dritten Gast, Professor Ronald G. Asch, Historiker an der Universität Freiburg. Wie aktuell ist heute der 30-jährige Krieg? Gibt es zum Beispiel eine Art erlernbare Kunst der Konfliktlösung, die wir von 1648 ableiten können?
Was das Letztere betrifft, bin ich sehr skeptisch. Ich bin auch bei historischen Analogien sehr vorsichtig. Es gibt natürlich Versuche, jetzt zum Beispiel die Konflikte in Syrien ein wenig in Parallele zu sehen zum Dreißigjährigen Krieg. Interventionen von außen, religiöse Konflikte, völliger Zerfall der staatlichen Autorität. Da bin ich aber zurückhaltend. Warum beschäftigen wir uns überhaupt damit, was schon ein wichtiges Thema ist? Wir haben das Reich und Europa es gelernt, mit konfessionellem Pluralismus zu leben. Das ist ein langer Prozess vom 16. Jahrhundert an. Es gibt schon vor 1618 Ansätze für einen Ausgleich, für einen Modus Vivendi. Das scheitert dann und es gelingt eben erst 1648. Das ist schon etwas, was etwas sagt über unsere eigene Identität als Europäer. Und das ist auch noch aktuell. Mhm. Aber konkrete Anwendungen für die Tagespolitik kann man daraus nicht ableiten.
Wir reden über den Dreißigjährigen Krieg, der vor 400 Jahren begann. Thema heute im SWR2-Forum. Und ich glaube, erstmal muss man doch fragen, was wissen wir überhaupt von diesem Krieg? Ich meine, doch eigentlich sehr wenig. Es gibt ein paar Stichworte. Prager Fenstersturz, Wallenstein, Westfälischer Friede, dann so begriffliche Relikte wie alter Schwede oder Pappenheimer. Das war's dann aber auch schon. Herr Asch, im öffentlichen Bewusstsein spielt der Krieg heute doch kaum eine Rolle. Warum eigentlich nicht?
Naja, wir frühen Neuzeitler sind ja schon froh, wenn man sich überhaupt noch an irgendetwas erinnert. Aber es ist tatsächlich, Detailkenntnisse sind wenig da, weil vielleicht auch man sich wenig identifizieren kann mit den Akteuren selber. Also das war vielleicht in der Zeit noch anders, als die Geschichtsschreibung stark konfessionell geprägt war. Da gab es tatsächlich eine Seite, die identifizierte sich gewissermaßen mit der Liga, die andere mit den Protestanten und mit Schweden. Das ist zurückgetreten. Also es gibt wenig Identifikationsangebote und das mag mit dazu führen, dass die Distanz dann doch groß ist. Aber wenn Sie jetzt den Normalgebildeten fragen, was er überhaupt von der frühen Neuzeit weiß, die Reformation wird irgendwie auftauchen, der Dreißigjährige Krieg und der Absolutismus, das war's dann auch, aber der Dreißigjährige Krieg kommt immerhin vor.
Was meinen die beiden anderen?
Ja. Ich würde dem unbedingt zustimmen, was Herr Asch gesagt hat. Wir Frühneuzeitler sind schon ganz froh, dass man überhaupt weiß, dass es den Dreißigjährigen Krieg gegeben hat und dass er vielleicht 30 Jahre gedauert haben könnte.
Wenn er nicht sogar im Mittelalter verortet wird,
genau,
im öffentlichen Bewusstsein. Ja.
Das könnte das große Problem sein. Also jetzt im Ernst, ich glaube, wir dürfen uns nicht zu positive Vorstellungen über das Geschichtsbild der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit machen. Sie müssen nur einmal abends durchs Fernsehen zappen und da werden Sie sehen, wo die Schwerpunkte der historischen Sendungen eindeutig liegen, nämlich im 20. Jahrhundert. Und das gilt natürlich auch schon für die Schule, sodass bei den Älteren vielleicht noch gewisse Vorkenntnisse zum Dreißigjährigen Krieg vorhanden sind, bei den Jüngeren aber fast gar keine mehr. Und das ist ein grundsätzliches Problem unseres Geschichtsbildes, vor allen Dingen unseres nationalen Geschichtsbildes.
Was das Geschichtsbild angeht, Frau Tischer, wenn dieser Krieg schon von den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts natürlich überlagert wird, es gibt dennoch keinen offiziellen Gedenkort, keinen offiziellen Gedenktag für irgendein Ereignis aus dem Dreißigjährigen Krieg, wenn ich mich nicht irre. Obwohl dieser Krieg doch so verheerend war und als Jahrhundertereignis gilt.
Das würde ich so nicht sagen. Mhm. Es gibt natürlich den großen Gedenkort seines Friedens. Es gibt Münster und Osnabrück. Vielleicht ist das ein wenig die fatale Problematik.
Da war der Krieg dann halt vorbei.
Ja, dass der Frieden im Bewusstsein aus dem Krieg oft herausgelöst wird. Der Westfälische Friede ist natürlich substanzieller Teil des Dreißigjährigen Krieges. Und die Erinnerung, das Gedenken, auch das Bewusstsein des Westfälischen Friedens ist durchaus präsenter als des Dreißigjährigen Krieges. Aber da ist natürlich historisch ein ganz enger Zusammenhang, den man auch herstellen muss.
Darf ich ganz kurz noch ergänzen? Also dieses Trauma ist als kollektives Trauma des deutschen Volkes eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Ja. Wir haben mit Sicherheit posttraumatische Belastungsstörungen nach diesem Krieg, und zwar von vielen, vielen Menschen. Das ist damals noch kein Krankheitsbild. Aber dieses kollektive Trauma ist mehr oder weniger durch die Kulturgeschichtsschreibung, vor allen Dingen durch Gustav Freytag im 19. Jahrhundert an diesen Krieg angeheftet worden. Und es passte halt sehr schön zu der anderen Geschichte, die auch Frau Tischer schon gesagt hat, dieser sozusagen glanzvoller Aufstieg Preußens vom Tiefpunkt der deutschen Geschichte an das Licht des Nationalstaates mit der Gründung des Bismarckreiches. Und diese Linie zieht sich durch bis 1945 Und nach 1945 ändert sich in der Interpretation eigentlich nur, dass der Zielpunkt anders wird.
Der Nationalstaat
ist
nicht
mehr. Ja, der Nationalstaat ist am Ende und stattdessen wird dann daraus der deutsche Sonderweg. Aber das hat nichts daran geändert, wie in diesem Kontext eben der 30-jährige Krieg und der Westfälische Frieden eingeschätzt werden. Ich erinnere an die große Darstellung von Fritz Dickmann. Erscheint 1959 und steht in der Zusammenfassung: ein Unglück für das deutsche Volk oder für unser Volk ein großes Unglück oder so ähnlich. Jedenfalls eine für einen Frieden völlig nicht nachvollziehbare Einschätzung für jemanden, der das kennt. Ja.
Diese Rede vom deutschen Krieg als 30-jährigen Krieg, das ist ja etwas, was man auch gerade auf dem Westfälischen Friedenskongress gepflegt hat, um die Konflikte wieder zu trennen, um zu sagen, zunächst war ja durchaus die Hoffnung, einen großen europäischen Universalfrieden hinzubekommen.
Richtig.
Und man hat dann eben gesehen, das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn man die Konflikte wieder auf ihre ursprünglichen Linien zurückführt. Und da würde ich übrigens auch genau eine der möglichen Analogien für die Gegenwart sehen, dass man als ein Friedensinstrumentarium des 30-jährigen Krieges und dann des Westfälischen Friedens herausarbeitet, dass man Konflikte eben nicht in einer großen pauschalen Friedenslösung hinbekommen kann, sondern nur, indem man Konfliktlinien separiert.
So, bevor wir über das Ende des Kriegs reden, müssen wir vielleicht doch nochmal auf den Anfang zu sprechen kommen. Wir reden ja immer von dem 30-jährigen Krieg, aber das macht ihn ja gerade so kompliziert. Im Grunde genommen müssen wir von mehreren parallelen oder aufeinander folgenden Kriegen sprechen. Und ja, jetzt kommt eine ganz schwierige Aufgabe und wen rufe ich jetzt mal auf? Herr Asch vielleicht. Können Sie in wenigen Sätzen zusammenfassen, um was es in diesen Kriegsjahrzehnten, da lachen Sie schon, im Kern eigentlich gegangen ist?
Das ist nicht ganz einfach. Ich meine, der große Interpretationskonflikt ist eigentlich, will man das als Konfessionskonflikt darstellen,
zumindest deswegen frage ich es.
Für die 1620er Jahre, vielleicht nach 1635 dann doch deutlich weniger, oder ist es ein machtpolitischer Konflikt? Die Dinge sind, glaube ich, sehr schwer zu trennen. Alle Akteure verfolgen natürlich auch in hohem Maße dynastische Interessen und machtpolitische Interessen. Auch die Kurpfalz 1619, als der Kurfürst sich wagemutig entscheidet, die böhmische Krone anzunehmen. Und das hat letztlich, denke ich, den Krieg ausgelöst. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich ein böhmischer Konflikt geblieben. Aber es ist doch so, dass die konfessionelle Konfrontation existierende Konflikte verschärft und auch ein Klima des durchdringenden Misstrauens schafft. Und es gibt ja eine Reihe von Vermittlern vor 1618. Kardinal Klesel, der Berater Kaiser Matthias in den Niederlanden Oldenbarnevelt, der den Waffenstillstand mit Spanien zusammen zustande bringt, oder der englische König Jakob I., die scheitern alle und sie werden alle als halbe Verräter gesehen. Bei Oldenbarnevelt wird ja sogar hingerichtet als angeblicher Verräter. Sie haben Schwierigkeit, Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Klesel wird von den Katholiken wörtlich als Judas bezeichnet, aber die Protestanten trauen ihm genauso wenig. Und das ist eigentlich das Problem, warum diese Vermittler, die es gibt, im Niemandsland landen, vor 1618.
Also wir müssen das, glaube ich, noch mal ganz kurz erklären. Am Anfang reden wir ja über einen durchaus nur regionalen Konflikt, nämlich in Böhmen. Die protestantischen Stände rebellieren gegen den katholischen Kaiser. Es ging um das Stichwort Religionsfreiheit. Warum ist dieser Konflikt in der Folge dann dermaßen eskaliert? Und daran, Frau Tischer, ist ja eine im Grunde genommen ganz entscheidende Frage geknüpft, die jetzt seit Jahrhunderten diskutiert wird. Eine ganz grundsätzliche Frage: War das ein Glaubenskrieg zweier christlicher Bekenntnisse, der katholischen und protestantischen Seite auf der anderen Seite? Oder ging es in diesem Krieg letztlich ja doch nur um Machtinteressen, egal wer da mit wem koalierte?
Also es ging um strukturelle Prozesse, es ging um Ehrgeiz, es ging um offene Verfassungsfragen und es ging natürlich auch um Konfessionelles. Alles zusammen brach da auf, und was Böhmen natürlich schon interessant macht, ist, dass es quasi die Situation spiegelt, die wir auch im Heiligen Römischen Reich haben. Also offene Konflikte zwischen den Konfessionen, offene Verfassungsfragen. Und wir haben mit Ferdinand, dem König von Böhmen, der dann ja 1619 Kaiser wird, eine Person, an der sich diese Konflikte entzünden, an der sich, man kann doch auch vermuten, diese Konflikte früher oder später im Heiligen Römischen Reich auch entzündet hätten. Und insofern ist natürlich die Vorstellung der die böhmische Revolte, der Prager Fenstersturz, sein ein so isoliertes Ereignis, das dann zufällig die anderen mit hineingezogen habe, auch eine etwas verkürzte Sichtweise. Denn da kommen schon Prozesse zusammen, die dann eben in diesem großen Krieg münden. Was man aber schon auch sagen muss, ist, dass alle Beteiligten eigentlich von Anfang an auch darauf insistiert haben, dass es ein Rechtskonflikt sei. Also ich finde sehr nachdrücklich, dass Ferdinand II. Auf die Apologie der böhmischen Stände, in der sie sich ausdrücklich an ihn gerichtet haben, als die Stände, die das Abendmahl in beiderlei Gestalt nehmen, da sagte er so fast ironisch in seiner Antwort, also das, was ihr da gemacht habt, das hätte ich euch auch nicht erlaubt, wenn ihr das Abendmahl nur in einerlei Gestalt nehmt. Und da ist von Anfang an, natürlich ist es konfessionell aufgeladen, aber immer auch bei den Akteuren durchaus das Selbsterklärungsmodell. Es ist ein Rechtskonflikt, es ist kein Religionskrieg.
Welches Recht ist da berührt worden?
Also die Frage der konfessionellen Verhältnisse war in vielen Dingen nicht geklärt. Und der Prager Fenstersturz hat sich ganz konkret entzündet an der Schließung einer protestantischen Kirche, der Zerstörung einer zweiten, wo es um die Frage ging, sind die überhaupt rechtmäßig auf diesem Grundstück errichtet worden? Hätten die da überhaupt errichtet werden dürfen? Der Majestätsbrief in Böhmen, der den Protestanten grundsätzlich Religionsfreiheit gegeben hat, der ist von Ferdinand II. Nicht in Frage gestellt worden.
Nein, aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass, was wir bis jetzt ein bisschen vergessen, dass diese Stände natürlich auch für die Freiheit ihrer Nation kämpfen. Sie wollen nicht zum Anhängsel der habsburgischen Machtpolitik werden. Und sie behaupten ja, dass sie ein Wahlrecht haben des Königs. Ja. Und genau das führt eben zu dem großen Konflikt. Und das führt dann auch dazu, dass dieser Konflikt im Reich ziemlich unlösbar wird, weil eben aus der Sicht des Winterkönigs Friedrichs des V. hat der sozusagen eine Krone übernommen, die frei geworden ist dadurch, dass die legitimen Stände den König abgesetzt haben, ihn gewählt haben. Und für den Kaiser, der geht davon aus, das war ein Konflikt im Reich. Dieser Friedrich der V. ist ein Rebell und deswegen gehört er in die Acht. Und genau über diese sozusagen Achterklärung zieht dieser Krieg, denn Herzog Maximilian von Bayern will die Kurwürde von Friedrich dem V. übernehmen, zieht dieser Krieg erst 1620 ins Reich und natürlich über die Spanier, die von Niederlanden her angreifen. Also das heißt, wir haben vorher einen wirklichen Konflikt, der um die Freiheit des Glaubens, aber auch der böhmischen Nation geführt wird.
Aber warum hat man nicht 1620 nach dem Sieg der Katholiken am Weißen Berg über die Protestanten, also bei Prag, Frieden gemacht? Warum ist es nicht wenigstens 1635 im Prager Frieden gelungen, als doch eigentlich längst klar war, keine Seite kann diesen Krieg gewinnen?
Was man, glaube ich, nicht übersehen sollte, ist, dass im Dreißigjährigen Krieg im ersten Drittel die kaiserlich-katholische Seite extrem militärisch erfolgreich war. Und diesen Erfolg hat Ferdinand II. Immer wieder überdehnt. Aha. Den hat er immer wieder zu Maximalpositionen in kaiserlich-katholischer Richtung, nicht nur im Sinne der Konfession, sondern auch im Sinne seiner eigenen Position als Kaiser überdehnt.
Und ein Reich, ein Kaiser, eine Konfession.
Ja, das wohl vielleicht nicht mehr. Das ist vielleicht doch etwas zu viel gesagt.
Ein Wort noch zum Konfessionellen. Also alle Beteiligten spielen die konfessionelle Karte natürlich auch, um Verbündete zu gewinnen, um das eigene Lager geschlossen hinter sich zu bringen. Das tut Ferdinand, das tut Maximilian von Bayern, das tut später Gustav Adolf. Aber das ändert nichts daran, dass zum Beispiel Ferdinand II. Oder Maximilian von Bayern geradezu fanatisch fromm sind. Maximilian unterzeichnet 1645 einen Brief, in dem er sich der Jungfrau Maria in Altötting weiht mit seinem eigenen Blut. Ja. Und der geht jeden Tag zweimal zur Messe. Das heißt, es mag eine Selbstinszenierung sein, aber diese Selbstinszenierung ist ein Identitätskapital für die Dynastie und die Person ist nicht mehr zu trennen von der Selbstinszenierung. Und warum ist dann auch der Widerstand gegen Ferdinand so groß in Böhmen 1618? Also der Fenstersturz erfolgt ja auch, um seiner Thronbesteigung zuvorzukommen. Ja. Weil man eben weiß, der Mann ist ein Fanatiker und hat in der Steiermark die Protestanten unterdrückt. Und das löst natürlich auch im Reich Beunruhigung aus, das ist klar.
Sie hören das SWR 2 Forum und da reden wir heute über den 30-jährigen Krieg, der vor 400 Jahren ausbrach. Und man wird diesem Krieg wohl nicht gerecht, wenn man ihn nur unter politischen oder gar militärischen Aspekten betrachtet. Wenn wir uns diesen Krieg sozusagen nicht nur aus der Perspektive der Eliten anschauen, sondern versuchen, ihn auch mal von unten zu betrachten. Herr Schmidt, von apokalyptischen Verhältnissen sprechen Sie in Ihrem Buch. Im Herbst 1618 war ein riesiger Komet am Himmel zu sehen und die Menschen, schreiben Sie, reagierten panisch. Man sah Hunger, Krieg und Pest kommen als göttliche Strafe. Wie ist die Stimmung in der Zeit?
Ja, die Stimmung ist so, wie Sie sie gerade geschildert haben. Die Menschen guckten voller Entsetzen zum Firmament und sahen den Kometen und gingen davon aus, dass dieser Komet, Gott hatte auf seine Tafel geschrieben, nun die große Strafandrohung Gottes war, denn seit der Antike gelten Kometen oder galten Kometen als Unglücksboten. Und das koppelte sich jetzt mit der Situation 1618. Ein schon begonnener Krieg um Böhmen, ein seit den 1560er Jahren dramatische oder latente Klimaverschlechterung, die eben doch hin und wieder schon zu Hungersnöten geführt hatte und die Menschen hatten tatsächlich Angst, Hunger zu sterben.
Die sogenannte kleine Eiszeit.
Die kleine Eiszeit, genau. Und dazu kommt noch als dritte Bedrohung, dass jetzt auch langsam die Inflation aus dem ganz normalen, etwas stärkeren Inflation in eine Hyperinflation übergeht und dass wir sozusagen die drei großen apokalyptischen Drohung haben, die sogenannte apokalyptische Trias, also Krieg und Teuerung und Hunger und natürlich auch noch die Krankheiten, die dann folgen. Mhm. Und daraus wird eben diese Idee, dass wenn Gott jetzt mehr straft als und mit allen diesen zusammen, dann ist das schon das Loslassen der apokalyptischen Reiter, die in der Offenbarung des Johannes halt eine große Rolle spielen. Und diese Kopplung von diesen Dingen, die hat natürlich dazu geführt, dass der Krieg eine andere Dimension gewonnen hat aus der Sicht des gemeinen Mannes, also der Untertanen, der Bevölkerung, dass es jetzt darum ging, Gottes Wille in diesem Krieg umzusetzen. Gottes Wille, der war, die Menschen für ihre Sünden zu strafen, die eben nicht Buße und Reue getan hatten, wie die lutherischen Pfarrer immer wieder gefordert hatten.
Das heißt, Frau Tischer, da spielen doch religiöse Vorstellungen eine Rolle, Verzweiflung, Unsicherheit, Angst, gleichzeitig wirtschaftliche Probleme, die kleine Eiszeit ist angesprochen worden, also klimatische Verhältnisse, demografische. Vielleicht, das heißt, wir reden über ein Klima, in dem Menschen empfänglich waren, also im negativen Sinne für Katastrophen, quasi immerfort auch mit schlimmster Gewalt rechnen mussten.
Ja, selbstverständlich. Ein Aspekt, den wir vielleicht auch noch gar nicht so stark thematisiert haben, ist die Rolle der Medien. Also wir haben ja einen immensen Medienschub am Beginn des 17. Jahrhunderts. Kurz vor Ausbruch des 30-jährigen Krieges entstehen die ersten gedruckten Zeitungen. Und das heißt, man kann durch Flugschriften, durch Flugblätter, durch Zeitungen, auch selbst wenn man gar nicht vom Kriegsgeschehen betroffen ist, immer dieses Gefühl bekommen durch die Druckmedien, man ist dabei gewesen, man ist Zeitzeuge. Das gibt natürlich eine gesellschaftliche Dimension. Der 30-jährige Krieg gilt als der erste Medienkrieg der Geschichte. Und wir haben dabei eine Gesellschaft, die ja insgesamt nicht gewaltfrei ist, sondern die Gesellschaft am Beginn des 30-jährigen Krieges ist eine gewalttätige Gesellschaft. Da spiegeln die politischen Akteure und spiegelt die Politik ja auch nur ein Stück weit das, was in der Gesellschaft Realität ist. Und wenn man die Schrecken des 30-jährigen Krieges, die militärischen Übergriffe, die Folter, wenn man das alles betrachtet, losgelöst von der Gesellschaft, bekommt man auch ein schräges Bild. Denn wenn wir uns beispielsweise Phänomene wie Hexenverfolgung betrachten, da haben wir ja eine legitime Gewalt, eine legitime physische Gewalt, die mitten in der Gesellschaft ist.
Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, die in den Zeiten des 30-jährigen Kriegs wirklich ihren Höhepunkt erreicht hat. Hexenverfolgung.
Ja. Und Hexenverfolgung und vielleicht auch der Ausbruch des 30-jährigen Krieges haben hier auch einen durchaus gemeinsamen Faktor, die Suche nach Schuldigen. Und der Versuch, mit Schuldigen auf eine gewalttätige Weise umzugehen. Aber diese Gewalt, wenn Sie sich die Quellen aus der Zeit des Ausbruchs des 30-jährigen Krieges anschauen, dann haben Sie da oft gar nicht so stark ein Bewusstsein, dass Krieg ausgebrochen ist. Aber man sieht eine sehr starke Qualität von Gewalt in der Gesellschaft. Die Gewalt bricht nicht erst mit dem Krieg über die Gesellschaft hinein, sondern die Gefahr, Opfer physischer Gewalt zu werden, legitimer oder illegitimer physischer Gewalt, die war eigentlich am Beginn des Dreißigjährigen Krieges ohnehin omnipräsent.
Aber ist das nicht eigenartig, Herr Asch, wenn wir über die Gesellschaft des 17. Jahrhunderts sprechen, Gefühle, Stimmungen, religiöse Vorstellungen. Es gibt andererseits ja Akteure, die von all dem unberührt scheinen, nicht? Also Wallenstein bringt es als Geschäftsmann, der für den Kaiser Truppen rekrutiert, zu Geld und Ruhm. Ein kalt kalkulierender Mann, der eigentlich so gar nicht in das Bild von religiösem Fundamentalismus und Endzeitstimmung passt.
Dazu zwei Anmerkungen. Diese eschatologische Deutung der Gegenwart ist eher protestantisch als katholisch. Und sie ist noch mal ausgeprägter bei den Reformierten. Bei den Lutheranern ist es oft eher ein passives Warten auf das Ende. Es ist keine Aufforderung, etwas zu tun, vor 1618 jedenfalls. Die Calvinisten sehen das eher so, jetzt hat der Endkampf zwischen Gut und Böse begonnen, da können wir nicht neutral sein. Wir müssen handeln und wir haben dann aber auch Chancen auf einen Sieg, der nach menschlichem Ermessen vielleicht gar nicht möglich wäre. Das spielt zu Anfang des Krieges durchaus eine Rolle. Das ist natürlich diese Personen gibt, die dann trotzdem gewissermaßen einfach nur kalt kalkulieren mag sein. Ob Wallenstein ganz in diese Kategorie passt, ist aber eine andere Frage, weil er sich ja ständig Horoskope hat stellen lassen. Also, dass das so ein rein rationales Weltbild ist, das ist so die Frage, ob man das so sagen kann. Er ist sicherlich jemand, er ist ja konvertiert, klar, er ist Katholik, aber er ist jetzt nicht primär religiös motiviert. Das kann man sicherlich sagen. Aber dass ihm dieses Weltbild, wo es Vorzeichen gibt, wo es Zeichen gibt für ein bevorstehendes Unglück, auf die man reagieren muss, ganz fremd ist, das glaube ich nicht.
Ja, immerhin. Er hat aber allerdings diese Horoskope auch dazu genutzt, seine Gegner zu verwirren. Und zwar, indem er sie sozusagen in die Öffentlichkeit gespielt hat, um eben doch Dinge, die er ganz offensichtlich anders gesehen hat, sich darzustellen als beherrscht von solchen Horoskopen. Und da ist schon eine rationale Dimension bei Wallenstein zu finden, die eigentlich sozusagen sein ganzes Handeln bis in die letzte Zeit, also bis zu etwa in den Sommer 1633 durchzieht. Danach wird das etwas komplizierter.
Wenn wir schon vom Wallenstein reden, dann muss man natürlich auch sagen, es gibt einen ganzen Typus im 30-jährigen Krieg, der den Krieg auch am Laufen hält, weil er einfach in dieser neuen Situation etwas zu gewinnen hat. Der Winterkönig Friedrich von der Pfalz ist ja auch so ein Typus. Der Krieg bietet eine Möglichkeit oder zumindest eine vermeintliche Möglichkeit, sozial aufzusteigen, die man in Friedenszeiten nicht hat. Bernhard von Sachsen-Weimar ist so ein Typ. Und gerade in dem Moment, wo diese Typen die Kriegsorganisation übernehmen, da wird es natürlich besonders gefährlich.
Wobei man sagen muss, es gibt auch andere Kriegsunternehmer, wenn man Spinola nimmt in den spanischen Niederlanden. Der bringt 1609 den Waffenstillstand zustande. Er ist in den späten 1620er Jahren für einen Friedensschluss mit den Niederlanden. Nun kalkuliert der natürlich auch so, ich bin der Hauptgeldgeber der spanischen Krone. Wenn die pleite gehen, bin ich auch pleite.
Ja. Nicht? Also das gilt natürlich in gewisser Weise auch für Wallenstein. Ja, genau. Und das gilt auch für die anderen, die Mansfeld, natürlich auch von Frieden reden. Bei Mansfeld, also wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen diesen Kriegsunternehmen, die durch entweder aus dem Hochadel kommen, Fürsten sind oder Fürsten wie Wallenstein geworden sind und denen, die diese Aufstiegsprozesse vielleicht noch vor sich haben und die Chance des Krieges sehen. Aber da ist schon ein kleiner Unterschied und jemand wie Wallenstein ist eben, und das ist eben das Fatale daran, dass ja dann eben diese Analogien gemacht worden, das ist ein Condottiere, aber ein Kriegsunternehmer, aber er ist kein Warlord, weil er eben zu jeder Zeit in den Herrschaftsgebieten, die er hat, ist er vom Kaiser rechtmäßig belehnt. Und das ist schon ein Unterschied zu den heutigen Warlords, die eben nur mit Militär ihre Herrschaft über bestimmte Regionen durchhalten.
Kommen wir gleich drauf. Ein Stichwort möchte ich gern noch in die Diskussion bringen. Zivilgesellschaft. In keinem anderen Krieg ist die Zivilgesellschaft derart in Mitleidenschaft gezogen worden wie im Dreißigjährigen Krieg. Wir haben viele Bilder und Zeugnisse, die von der Grausamkeit des Kriegs erzählen. Nur ein Beispiel, die Einnahme des protestantischen Magdeburg 1532 durch kaiserliche Truppen, gilt heute als eine der grausamsten Vorkommnisse des gesamten Kriegs. Wie sind, Frau Tischer, die ungeheure Gewalt und die damit verbundenen, ja quasi anarchischen Zustände zu erklären?
Also ich wäre vorsichtig zu sagen, das ist noch nie in der Form vorgekommen. Und das
Ich auch.
Gerade bei Magdeburg haben wir genau dieses Phänomen des Medieneinsatzes. Magdeburg wird zum Skandal, wird zum Problem vor allem dadurch, dass die Medien, auch selbst Bildberichterstattung, in hohem Maße darüber berichten. Und dass dann ein Bedrohungsszenario dadurch für die Protestanten, auch für die entsteht, die es weder persönlich mitbekommen haben, noch von irgendwem davon erzählt bekommen haben, sondern die es eben durch die Medien, durch die bildlichen Darstellungen erst überhaupt rezipieren. Und das macht zum Teil erst die Qualität aus. Die neue Dimension sind eher die Berichte, die wir darüber haben, nicht die tatsächlichen Ereignisse, die so ohne Beispiel sind.
Ja, es gibt schon noch einen Faktor, also wenn man die Kriege des 16. Jahrhunderts an sich ansieht, niederländischer Aufstand, französische Religionskriege, Kriege in Irland, dann ist Magdeburg nicht so einmalig. Ja. Wobei übrigens, dass eine so große Stadt niedergebrannt wird und zerstört wird, ist an sich ungewöhnlich im Dreißigjährigen Krieg. Kleinere, mittlere Städte häufiger. In dieser Dimension, das war ja für den Sieger gar nicht sinnvoll. Ja. Eigentlich brauchten sie
das
die Städte als
Stützpunkt. Ist ja auch umstritten,
Stützpunkt.
Warum es überhaupt passiert.
Wahrscheinlich war es eben nicht geplant. Ja. Aber was ein Faktor einfach im Dreißigjährigen Krieg ist, der die Gewalt eskalieren lässt, ist die sehr schlechte Bezahlung der Söldner. Oft werden sie gar nicht bezahlt, hungern auch. Und sie können zum Teil nur überleben durch Plündern. Und es gibt eine Animosität zwischen Zivilisten und Soldaten. Also wenn Soldaten in kleineren Einheiten sich irgendwo bewegen, dann werden sie von den Bauern zum Teil totgeschlagen, weil sie die Soldaten so sehr hassen. Also diese gegenseitigen Ressentiments spielen eine erhebliche Rolle.
SWR 2 Forum, wir erinnern an den 30-jährigen Krieg, der vor 400 Jahren begann. Irgendwann ist schließlich auch dieser Krieg zu Ende gegangen, nach Jahren der Vorbereitung und unter der Beteiligung hunderter Delegierter aller Kriegsparteien. Frau Tischer, der Westfälische Frieden, heute ein Mythos, trocken, historisch analysiert. Wie berechtigt ist das überhaupt? War es ein wirklich neuer und vor allen Dingen ein sicherer Frieden?
Also der Westfälische Friede war ein sicherer Friede und auch ein neuer Friede im Hinblick darauf, dass er die sehr lange schwelenden Verfassungskonflikte und die konfessionelle Spaltung im Heiligen Römischen Reich endgültig beigelegt hat. Er war kein Friede für alle Zeit, auch nicht für das Heilige Römische Reich. Es sind sehr schnell wieder neue Kriege ausgebrochen. Und seine Mythologisierung, die können wir natürlich von 1648 bis in die Gegenwart unter ganz verschiedenen Aspekten beobachten. Alleine in meiner Lebenszeit war der Westfälische Friede mal Grundgesetz für Europa, mal ist diese Idee vom westfälischen System, das jetzt überwunden werden müsse. Und jetzt im Moment ist er eben ein Beispielfall für die Situation im Nahen Osten. Aber sicher steckt dahinter auch, dass der Westfälische Friede in seiner Entstehungsform, er hat ja einen vierjährigen Friedenskongress zunächst einmal hinter sich, dass das auch ein Faszinosum ist, das immer wieder neu aufgeladen werden kann.
Ja, wir müssen zunächst mal festhalten, dieser Frieden hat wirklich Frieden gebracht, im Gegensatz zu den Versuchen, die ja Johannes Burkhardt jetzt nochmal geschildert hat, die alle nicht zum Frieden geführt haben, aus verschiedenen unterschiedlichen Gründen heraus.
Also hier Ihr ist Historiker- das gelungen. Kollege aus
Augsburg. Ehemals Augsburg, ja. Der Westfälische Frieden hat es tatsächlich fertiggebracht, für diesen mitteleuropäischen Raum einen Frieden zu formieren, der dann auch funktioniert hat und der auch wirklich dazu geführt hat, dass die Waffen geschwiegen haben, wenn man mal von den Garnisonen absieht, die dann erst 1650 geräumt worden sind oder kurze Zeit darauf.
Ich würde vielleicht eine Einschränkung machen. Also zum einen ist der große Trick des Westfälischen Friedens, dass er auch schon über sich selber hinausdenkt. Also dass man von vornherein Friedensgarantien, Instrumentarien der Friedenssicherung einbaut. Und dass diese Suche nach Frieden auch nach 1648 aktiv weitergeht. Wir haben bei den Reichsständen und gerade bei den Kleinen, die von dem Krieg betroffen waren, ohne wirklich davon zu profitieren, die ja auch die waren, die sehr stark auf den Frieden gedrängt haben, da haben wir dann noch eine ganze Generation, die weiter nach dem Friedensschluss daran arbeitet, dass der Frieden auch wirklich beständig bleibt. Und das halte ich für ganz wesentlich dafür, dass er auch funktioniert hat.
Der andere Punkt, den man vielleicht doch berücksichtigen muss, die Friedenskonferenz selber ist ein Muster, denke ich schon, für spätere europäische Friedenskonferenzen, sei es in Utrecht oder dann im 18. Jahrhundert an anderen Orten, bis hin zum Wiener Kongress und weiter darüber hinaus, eigentlich bis ins späte 19. Jahrhundert. Nur 1918, 19 sieht es dann natürlich etwas anders aus. Es ist wichtig dafür, ein nicht diskriminatorischer Kriegsbegriff. Und der Gedanke, dass alles, was vorher geschehen ist, soweit es nicht im Friedensvertrag ausdrücklich geregelt wird, der Amnestie und Amnesie, also dem Vergessen anfällt. Ja. Das ist in einem ganz frühen Artikel des Friedensinstrumentes ist das festgelegt.
Aber ja, Herr Asch, was Sie eben sagten, es leitet ja wunderbar über zur eigentlichen Grundfrage dieser Sendung. Was lehrt uns nämlich dieser Krieg vor 400 Jahren? Damit sind wir dann auch bei einem bemerkenswerten Satz, den der heutige Bundespräsident Steinmeier, damals noch Außenminister, formuliert hat. Wir brauchen einen neuen westfälischen Frieden für den Nahen Osten. Wir haben das schon angerissen. Es gibt offenbar dieses große Bedürfnis nach Analogien. Herr Schmidt, die Warlords in Afghanistan und des IS als Wiedergänger der Wallensteins und Tillys, Herzöge und Kaiser, die ihre Gegner Aufständische nennen. Heute bezeichnet sie der syrische Machthaber Assad als Terroristen. Kriege ohne Kriegserklärung, ohne rechtlichen Rahmen. Ja, wie aktuell ist der 30-jährige Krieg?
Naja, diese sozusagen vordergründigen Analogien gehen relativ schnell verloren, wenn man sich die Grundfragen anstellt. Herr Asch hat es gesagt, Amnestie und immerwährendes Vergessen. Das ist eine Formel für einen Frieden, die heute von niemand mehr unterzeichnet werden kann, schon gar nicht von den westeuropäischen Staaten. Und die bedeuten würde, dass sie demnächst Herrn Assad in einem Biergarten in München begegnen könnten, der neben ihnen am Tisch sitzt. Derzeit weiß er, dass er, wenn es zum Frieden kommt, er sich eine Zelle in Den Haag mieten kann. Das gleichzeitig ist wieder ein riesiges Friedenshindernis. Ja, schon an diesem Punkt, haben wir sozusagen etwas, was die ganzen Analogien in diesem Kulturkreis zerstört. Es gibt im Reich seit den 1630er Jahren zumindest die grundsätzliche Bereitschaft, diesen gottgewollten Krieg hinter sich zu lassen und zu einem irdischen Frieden auszuhandeln, weil man eben sieht, dass alles andere zu totalen Zerstörungen in diesem Raum führt. Auch diese Bereitschaft, eben den fundamentalistischen Begriff der Schrift des Korans hinter sich zu lassen, sehe ich im Moment nicht. Und ich könnte Ihnen eine Menge, über die Warlords hatte ich schon gesprochen, könnte eine Menge von Scheinanalogien nennen, die einfach nicht funktionieren, weil die Voraussetzungen anders sind. Es sind 400 Jahre vergangen und es ist ein anderer Kulturkreis. Und wir können über Frieden ja auch eigentlich nur nachdenken, indem wir die Erfahrung der Aufklärung, die meines Erachtens durchaus mit dem Westfälischen Frieden in Mitteleuropa beginnt, die haben wir hinter uns. Und das heißt, wir denken von daher in diese Dinge hinein und von daher große Skepsis mit diesen Übertragungsgeschichten. Und es war nicht der klügste Satz, würde ich dazu sagen, von Walter Steinmeier.
Naja, ich würde da schon ein Stück weit widersprechen, denn es war ja nicht nur dieser eine Satz, sondern es hing daran ja dann auch tatsächlich ein ganzes Projekt, wo versucht wurde, in entsprechenden Konferenzen das auch mit Leben zu erfüllen. Ich würde durchaus zustimmen, dass bei solchen Analogien man natürlich schnell zu voreiligen Schlüssen kommt. Mhm. Und einen wichtigen Aspekt des Westfälischen Friedens sehe ich schlicht darin, dass die Instrumentarien des Friedens, die man da hatte, ja langfristig vorbereitet waren durch die Reichsverfassung, dadurch, dass es ja doch auch Vorläufer in diplomatischen Gesprächen gab. Aber ich wäre trotzdem nicht so pessimistisch zu sagen, man kann für die Gegenwart gar nichts daraus lernen. Ich sehe zum Beispiel einen wichtigen Anknüpfungspunkt darin, dass der Westfälische Friede ja letztlich erst zustande gekommen ist, als all die kleinen Mächte, die nichts zu gewinnen hatten aus diesem Krieg, als die aus ihrer konfessionellen Solidarität herausgetreten sind und ganz bewusst zusammengearbeitet haben, um auf die großen Kriegsparteien Druck auszuüben. Und da sehe ich im Moment im Nahen Osten, beispielsweise Jordanien, ist durchaus so ein Akteur, der bereit ist, eine solche Rolle zu übernehmen.
Also ich würde etwas mehr der Position von Herrn Schmidt zuneigen. Also das, was auffällig ist im 30-jährigen Krieg, bei aller Feindschaft auf dem Schlachtfeld, die wesentlichen Akteure hassen sich eigentlich nicht persönlich.
Ja, eben.
Also ich gebe ein Tagebuch heraus im Moment des Sohnes von Christian von Anhalt, Christian II. Der trifft sich in Wien mit dem Beichtvater des Kaisers und die haben ein amüsantes Gespräch. Er trifft sich 1629 mit Kardinal Klesel, der keine Macht mehr hat. Mhm. Und Klesel sagt ihm, wie nett es doch immer mit seinem Vater war und wie er schön mit ihm korrespondiert hätte. Das ist vielleicht ein bisschen geflunkert, aber sie können völlig ungetrübt ungezwungen miteinander sprechen. Der Anhalt ist Calvinist, der andere ist Kardinal. Das geht. Und es geht auch vor 1618. Ich meine, der Kurfürst von der Pfalz trifft sich vor 1618 in einem Moment mit dem Herzog von Bayern. Das, glaube ich, ist schon im Nahen Osten etwas anders. Und es ist auch in der Theologie so. Es gibt eigentlich keinen Theologen, der wirklich sagt, vor 1618, der Religionskrieg ist Pflicht. Dass man das unter Umständen machen muss, wenn man bedroht ist. Aber keiner sagt, wir haben die Pflicht, Ketzer außerhalb unserer eigenen Grenzen zu bekämpfen. Das sagen die auch nicht in Spanien. Und da, glaube ich, liegen schon gewisse Unterschiede.
Darf ich noch etwas hinzufügen? Das heißt ja immer Failed State, also gescheiterte Staat. Das Reich war eben kein gescheiterter Staat. Man konnte 1648, modifiziert sicherlich, aber sehr gut auf die Verfassungsverhältnisse vor 1618 zurückgreifen. Dann hat das im Friedensvertrag auch getan. Also dort sehe ich schon mal wieder einen großen Unterschied und ein ganz wichtiger Unterschied, das klang auch bei Herrn Asch schon an, es gibt eine europäische Tradition, sagen wir mal, der Diskussionen und des Diskurses. Das beginnt im antiken Griechenland und zieht sich durch bis in die Renaissance wieder einen Höhepunkt, wo eben auch Meinungen akzeptiert werden, nämlich in diesen Gesprächen, die nicht die eigenen sind und man nicht, sicherlich gibt es auch Ausnahmen, aber wo man nicht unbedingt den Kopf verliert, wenn man anderer Meinung ist als ein jeweiliger Herrscher. Und diese große Diskussionsbereitschaft, das führt natürlich dazu, dass überhaupt eine Gesprächsbereitschaft in Westfalen entstehen kann, die dann in kleinen Zirkeln eben diesen Frieden ermöglicht. Denn wir müssen uns auch vorstellen, es gibt in weder in Münster noch in Osnabrück eine Vollversammlung. Es gibt kleine und große Zirkel, in denen dieser Frieden ausgehandelt wird, aber nie Vollversammlung mit Fensterreden und mit entsprechender Öffentlichkeitswirkung.
SWR 2 Forum. Wir sind fast am Ende dieser Sendung. Wir müssen langsam aber sicher zu einer Schlussrunde einsetzen. Da will ich nochmal auf den Politikwissenschaftler Herfried Münkler zu sprechen kommen. Ganz kurz. Er hat auch ein Buch zum 30-jährigen Krieg veröffentlicht vor knapp einem halben Jahr. Und als dieses Buch erschien, sagte mir Herr Münkler ein Ernstes, es würden hin und wieder Politiker bei ihm anrufen, um sich mit Blick auf die Krise in der EU auch oder eben dem Krieg im Nahen Osten Ratschläge einzuholen.
Um Gottes Willen.
Frage zum Schluss in die Runde. Wenn die jetzt bei Ihnen anrufen würden, was würden Sie ihnen sagen? Wer will anfangen, Herr Asch?
Um Gottes Willen. Ich bin kein Politikwissenschaftler und dessen bin ich froh, würde ich sagen. Ich bin Historiker schon auch aus guten Gründen geworden. Es ist sicherlich gut, wenn Politiker auch einen Problemhorizont haben, der über die Gegenwart hinausreicht. Und wenn sie eine historische Bildung haben, um die eigene Kultur und auch um Fremde zu verstehen, das ist wichtig. Und das ist vielleicht in der heutigen Generation von Politikern oft gar nicht mehr vorhanden. Aber dass man da konkrete Ratschläge geben kann, das aufgrund der historischen Erfahrung, das sehe ich einfach wirklich nicht. Also das würde ich auch für sehr gefährlich halten. Warum haben die Amerikaner den zweiten Irakkrieg mit seinen desaströsen Resultaten geführt? Weil sie dachten, der Wiederaufbau läuft so ab wie in Deutschland nach 45.
Ja, genau.
Und sie haben genau die falsche Lektion gelernt. Und die Fälle sind nicht so. Der Irak hat natürlich eine völlig andere Geschichte, eine andere Kultur. Man kann das nicht so machen. Aber sie haben wirklich geglaubt, wir haben doch die Deutschen zu Demokraten erzogen. Das schaffen wir mit den Irakis auch. Mhm. Und da sieht man, wie gefährlich das ist, solche Folgerungen aus der Geschichte zu ziehen.
Kurz die beiden anderen. Was, wenn bei Ihnen das Telefon klingelt, Frau Tischer?
Also ich wäre da durchaus optimistischer. Ich würde für mich keine Ratschläge für die Gegenwart ableiten. Das ist genau das, was dann der Politiker oder im Zweifelsfall der Politologe machen muss. Aber dem Politiker, der bereit ist, sich dann auch auf dieses in etwas breiterer Hinsicht auf die Geschichte einzulassen, könnte ich da durchaus Szenarien entfalten. Und da sehe ich auch durchaus strukturelle Analogien. Einen wichtigen Aspekt, den ich für die Gegenwart durchaus betonen würde, ist, dass man es nicht zu sehr auf das Religiöse bei dem Konflikt reduzieren sollte. Religion kann immer nur da eine Rolle spielen, wo andere Faktoren dazukommen. Und das würde ich in der Gegenwart auch im Nahen Osten durchaus sehen.
Ich bin sehr viel näher, würde ich sagen, bei Herrn Asch als in diesem Fall, Entschuldigung, bei Ihnen, Frau Tischer.
Kein Problem.
Ich glaube auch, dass eben diese transkulturellen Vergleiche oder Analogien sogar gar nicht funktionieren. Was ich allerdings für durchaus wichtig halte, ist der historische Horizont, den man mit der Zeit des 30-jährigen Krieges und des Westfälischen Friedens aufmachen könnte. Und in diesem historischen Horizont könnte man beispielsweise Probleme, die heute die EU hat, hat. Also sozusagen im selbstreferenziellen, kulturell selbstreferenziellen Vergleich könnte man durchaus Lösungsansätze finden. Ich denke dabei etwa im Westfälischen Frieden an das Nebeneinander von wirklich unabhängigen Mächten und so semi-unabhängigen Mächten und so weiter. Und da könnte man vielleicht auch Lösungen für etwa heute die Frage Barcelona oder gestern die Frage Schottland, die Frage Irland und so weiter. Da könnte man sich keine Lösungswege finden, aber man könnte historische Horizonte finden, wie sowas damals geregelt oder formuliert worden ist, sodass eben Ausnahmen von den Ausnahmen möglich wurden.
Was lehrt uns der 30-jährige Krieg? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Anuschka Tischer, Professorin für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Würzburg, mit Professor Ronald G. Asch, er lehrt als Historiker an der Universität Freiburg, und mit Professor Georg Schmidt, emeritierter Historiker an der Universität Jena. Seine neue Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Die Reiter der Apokalypse ist der Titel. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.